Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Er ist promovierter Philosoph, hat an der Universität gearbeitet, dann ins Verlagsgeschäft gewechselt, als Lektor, als Übersetzer. Er wurde Verlagschef. Inzwischen ist er sein eigener in Berlin im Haus Jacobi und Stewart. Und immer war Edmund Jacobi aber auch Autor. 11 Bücher in rund 25 Jahren habe ich gezählt. Jetzt gibt es ein neues, das umfangreichste bislang. Weltsprache europäisch, eine Kulturgeschichte unserer Wörter. Herr Jacobi, wir haben uns schon begrüßt. Was ist denn das, eine europäische Weltsprache? Was war das für eine Idee?
Naja, die Idee ist, dass Nationalsprachen ziemlich künstliche Gebilde sind. Das geht immer darum, dass Leute in einem Herrschaftsbereich versucht haben, ihre Dialekte zu standardisieren. Und das wurden dann irgendwann die Nationalsprachen. Aber die haben sich immer untereinander ausgetauscht. Es gibt einen gemeinsamen kulturellen Hintergrund. Das ist die europäische Antike, die noch immer lebendig ist, zum Beispiel in der Sprache der Wissenschaft, die lateinisch-griechisch ist. Und sie haben sich immer weiter miteinander entwickelt. Und viele Wörter, die wir urdeutsch finden zum Beispiel, sind Lehnwörter nicht nur aus dem Lateinischen, sondern auch aus modernen anderen Sprachen.
In 10 Kapiteln nehmen Sie sich Wortgruppen vor, zu ja so gut wie allen Aspekten menschlichen Zusammenlebens. Also unser Körper, unsere Familie, unser Haus, die Gesellschaft, der Staat, die Religion, der Ackerbau, der Handel, die Technik, die Natur auch. Wie haben Sie für sich denn selbst das sortiert? Hatten Sie erst so die Überschrift, dann kamen die Wörter oder umgekehrt? Ich meine, es sind ja Hunderte, wenn nicht Tausende geworden.
Naja, man muss das ja irgendwie einteilen, und das Sinnvolle ist, dass man nach Wortfeldern, also Bedeutungsfeldern, vorgeht und guckt, wie da eben die europäischen Sprachen jeweils miteinander kommuniziert haben.
Sie schreiben, dass es nicht die Wörter wären, die das Gemeinsame einer Sprache ausmachen, sondern die Gemeinsamkeiten von Begriff und Konzepten, die dahinter stehen. Und das geht schon so los mit dem Wort, wie wir uns nennen, Menschen. Klingt in allen Sprachen ähnlich.
Ja, aber das ist natürlich eine komplizierte Geschichte, weil da sind wir gleich beim Kampf der Geschlechter. Der Mensch, in der Bibel gibt es 2 Versionen. Einmal schafft Gott den Mann und die Frau separat voneinander. Und in der anderen Stelle, ein paar Verse weiter, da wird dann Eva aus Abrahams Rippe produziert. So geht es weiter. Das lateinische Wort kennt jeder, Homo, wie Homo sapiens. Hat irgendwas mit Humus wahrscheinlich zu tun, weil irgendwie sind wir ja Erdlinge. Aber dieses Homo wurde dann im Italienischen oder Spanischen, also Uomo, Hombre, oder im Französischen Homme, zum Wort für Mann, weil nur der Mann der richtige Mensch war. Da haben die Frauen natürlich gegen gewehrt. Und wir können in der Kulturgeschichte sehen, dass immer dann, wenn das kulturelle Niveau ziemlich hoch war, die Frauen eine entsprechend wichtige Rolle gespielt haben.
Ich meine, jetzt ist das Äquivalent zum Mann, also Man ist im Englischen der Mann und gleichzeitig der Mensch.
Ja, und Mensch ist eigentlich, da gibt es ja eine altdeutsche Form, die heißt Menisk. Das ist nämlich sowas wie man, also menschlich, auf Schwedisch heißt es, glaube ich, Mennisk auch. Ja, das ist also das Menschliche, ist aber nicht nur das, was der Mann hat.
Bleiben wir mal bei den Wörtern. Also jetzt vielleicht mal im Sektor Handel und Industrie fand ich ein ganz tolles Kapitel. Die Firma, also das Unternehmen. Woher hat das seine Wurzeln?
Das ist eine Lehnübersetzung Unternehmen aus dem Französischen, wo es Entreprendre heißt. Und der Entrepreneur ist der Unternehmer, übrigens auch auf Englisch heißt er auch Entrepreneur, weil Undertaker dürfte man ihn nicht nennen, weil das ist ja der Bestatter.
Der Bestatter, genau, ja. Wörter werden nicht nur gesprochen, sondern eben auch geschrieben. Was ist denn hier das gemeinsam Europäische?
Ja, wichtig ist für uns, auch für die sich für Sprache interessieren, dass die Schriftform der Sprache ja festhält, wie eigentlich vorher gesprochen wurde. Sagen wir mal für das Englische, das ist ein schöner Fall, gibt es sehr viele Homonyme, also Wörter, die gleich ausgesprochen werden, aber ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Also wenn wir das Wort, sagen wir mal, Board für Regal haben, klingt das genauso wie Board für langweilig.
Mhm.
Und,
Board,
oder gelangweilt, ja. Gelangweilt.
Ja.
Und also solche Wörter gibt es viel im Englischen und die unterscheiden sich natürlich im Zusammenhang, wird klar, wovon die Rede ist, aber in der Schriftform halten die alte Lautbestände fest und das ist wichtig und hilfreich.
Mhm. Bei den Schriften, da trennt sich ja Ost- und Westeuropa, wenn ich das so sagen darf. Ne? Also hier Lateinisch, da Griechisch, Kyrillisch und dann nochmal unterschiedlich im Albanischen, Bulgarischen, Russischen, Ukrainischen. Das ist ja eigentlich jetzt nicht so das verbindende Europäische, sondern sehr schwierig, ne?
Naja, die Schriften gehen ja beide auf ähnliche Formen zurück und man kann sie leicht ineinander übertragen. Es gibt also Lautschriften für das Russische, die also eine wissenschaftliche Transkription, die ich auch in dem Buch benutzt habe. Die ist sehr einfach und man kann da noch Akzente reinmachen, da weiß man wirklich, wie es ausgesprochen wird. Also da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied.
Mhm. Eine große Wortspracheingemeindung, die Sie natürlich auch aufgreifen, hat die digitale Revolution mit sich gebracht, ne? Also die Computersprache. Wir chatten mittlerweile im Deutschen und posten und downloaden. Tun das die anderen Europäer eigentlich sprachlich genauso? Ich habe mal gelesen, dass es im Italienischen jetzt auch das Verb chattare gibt.
Ja, das wird angeeignet natürlich auf diese Weise mit den eigenen sprachlichen Besonderheiten. Und natürlich gibt es die Franzosen, die stolz sind, dass sie nicht immer alles gleich Englisch aussprechen. Die Deutschen haben da weniger Vorbehalte. Die sagen also nicht Computer, sondern Ordinateur. Aber Computer heißt auch auf Russisch Computer und in den meisten Sprachen sonst auch. Im Spanischen heißt er Computador, weil da kann man das Lateinische dann hintererkennen, weil Computare heißt also nur zusammenzählen oder zusammendenken und damit auch rechnen.
Also in jedem Kapitel haben Sie mir persönlich zig Wortlichter aufgesteckt. Es macht wirklich großen Spaß, von all diesen Zusammenhängen zu lesen. Sie verstehen, Edmund Jacobi, aber Ihr Buch auch dezidiert politisch, ja? Also keine Nationalsprache, heißt es gleich zu Beginn, ist also die natürliche Eigenschaft eines Volkes. Das entschieden in Anführungszeichen, das Volk. Mit Sprachen kann man demnach keinen Nationalismus begründen, schreiben Sie. Tut man aber überall in Europa.
Das ist leider der Fall. Und es geht immer auch, wenn es Konflikte gibt, bewaffnete Konflikte zum Beispiel, wie gerade jetzt in der Ukraine, geht es um Sprache. Also die Ukrainer setzen jetzt, und das ist die Folge des russischen Angriffs, das Ukrainische als die allgemeine Sprache der Ukraine durch, obwohl die meisten Ukrainer auch Russisch können und viele Russisch als Muttersprache haben. Aber das ist dann die Folge des Angriffs, der also zum Nation Building in der Ukraine führt. Umgekehrt verliert das Russische seine Bedeutung, so wie das Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg seine Bedeutung als Weltsprache verloren hat. Das beste Beispiel dafür, wie Sprachnationalismus fürchterliche Ausmaße nimmt, ist der Balkan. Schon seit dem 19. Jahrhundert und wir haben diese Kriege zuletzt noch gehabt. Also jetzt gibt es kein Serbo-Kroatisch mehr, sondern Serbisch und Kroatisch sollen jetzt unterschiedliche Sprachen sein. Oder wir haben gerade noch in den letzten Wochen in den Nachrichten gehört, dass die Bulgaren dagegen sind, dass Nordmazedonien, das sich ja Nordmazedonien nennen muss, weil die Griechen darauf insistieren, dass Mazedonien ihrs ist, dass die Nordmazedonier nicht anerkennen wollen, dass sie eigentlich Bulgarisch sprechen. Und wenn sie das nicht tun, dann dürfen sie nicht in die EU. Also da gibt es dumme Konflikte, aber die anscheinend die Leute immer wieder anspornen, irgendeinen Mist zu glauben, der einfach Blödsinn ist. Ja.
Und es gibt ein Beispiel, führen Sie auf, für ein friedliches Nebeneinander der Sprache in einem Staat, und das ist die Schweiz.
Ja, Die Schweiz hat, ja, historisch ist sie ein Teil gewesen des Heiligen Römischen Reiches. Das Heilige Römische Reich hat das Königtum Deutschland, das Königtum Italien, das Königtum Burgund vereint. Und diese drei Sprachen sind nach wie vor in der Schweiz da und die verstehen sich also prächtig. Und es geht, es geht. Die Schweiz wäre das Vorbild für Europa.
Weltsprache europäisch, eine Kulturgeschichte unserer Wörter, so heißt das neue Buch von Edmund Jacobi, erschienen im Europa Verlag mit 480 Seiten für 42 Euro. Danke Ihnen soweit, Herr Jacobi, Sie bleiben bei uns noch bis 11.